Ich möchte in den kommenden Wochen mal wieder eine Predigtreihe machen. Vielleicht erinnern sich manche noch an die 5 Aufträge der christlichen Gemeinde. Abgekürzt durch die Buchstaben des Wortes Gnade. Ich weiß nicht, ob er es noch zusammenbringt. Ich habe es mal mitgebracht hier. G wie Gemeinschaft, N wie Nachfolge, A wie Anbetung, D wie Dienst und E wie Evangelisation. Und diese Punkte sind immer wieder mal so in der Theologiegeschichte unterschiedlich formuliert worden. Sie wurden unterschiedlich stark betont. Aber irgendwie diese 5 Koordinaten, die bekommt man nicht weg. Man gibt was Wesentliches auf, wenn man einen dieser Punkte einfach rausstreichen würde. Also wenn wir uns diese 5 Aufträge immer wieder vor Augen führen, dann ist das wie so ein Magnetfeld, das unserem Gemeindekompass die richtige Richtung zeigt. Und bei jedem Schritt, den wir gehen, können wir uns in irgendeiner Weise an diesen 5 Aufträgen orientieren, müssen das auch. Ich möchte das Pferd heute mal von hinten aufzäumen. Wir fangen heute mal mit dem letzten Buchstaben im Wort an. E wie Erlösung. Wir haben es gerade gesungen. Deine Gnade hat mich erlöst. Aber Erlösung und Evangelisation hängen zusammen. Wenn man bedenkt, wie der geistliche Weg eines Menschen aussieht, der Christ wird, muss man logischerweise genau da anfangen, denn die Evangelisation, das ist normalerweise der Punkt, an dem christlicher Glaube sich entzündet. Es ist die entscheidende Erfahrung, wo ein Mensch mit dem Evangelium in Kontakt kommt. So, jetzt hantieren wir da natürlich mit einem Begriff, der ist ein bisschen vorbelastet. Evangelisation, Evangelium, was ist das? Evangelium ist die gute Nachricht und Evangelisation, das ist logischerweise, wenn jemand die gute Nachricht erzählt. Und die Älteren unter uns, die werden noch Evangelisation kennen, ich sag's mal modern, als eine Art Marketingkampagne für Jesus. So eine Vortragswoche, wo jeden Abend Programm ist, man möglichst viele Gäste einlädt, damit ein professioneller Redner ihnen den Glauben an Jesus näher bringt. Und idealerweise mit dem Ziel, dass Menschen davon wirklich berührt werden und dass sie überzeugt werden und sich dann entscheiden, so einen ersten Schritt zu machen, um Christen zu werden. Und diese Form hat sicher ihre Berechtigung, aber weil viele Gemeinden ganz stark von dieser Form geprägt worden sind, verwechseln manche die Form mit dem Inhalt und denken, Evangelisation, das geht irgendwie nur so. In der Forschung zur Gemeindeentwicklung ist man längst darauf aufmerksam geworden, die wenigsten Menschen werden Christen auf diese Weise. Die wenigsten. Die allermeisten kommen mit dem christlichen Glauben in Kontakt, einfach durch gute Beziehungen, ja, vor allem durch Freundschaft mit Christen. Warum ist das so? Nun, zunächst mal, das Evangelium ist keine Lehre. Ich glaube, das müssen wir uns ganz, ganz dringend merken. Das Evangelium ist keine Lehre. Es geht nicht darum, Leuten irgendwelche Sachen beizubringen, logisch zu argumentieren. Es geht nicht um Dogmen. Evangelium heißt gute Nachricht oder auch frohe Botschaft. Und genau das ist es ja auch. Es ist eine Nachricht, die uns froh macht, die uns glücklich macht. Eine Nachricht, wo wir denken, Donnerwetter, das ist mal echt eine gute Nachricht. Die Welt ist ja voller schlechter Nachrichten. Das merkt ihr vielleicht auch, wenn ihr mal einen Fernseher anschaut. Schreckensnachrichten, angstmachende Nachrichten, sensationslüsterne Nachrichten, auffühlende Nachrichten. Aber was wir wirklich brauchen, sind gute Nachrichten. Nachrichten von Frieden, Versöhnung, von Glück und eben auch von Erlösung. Das sind gute Nachrichten, die wir dringend brauchen. Und diese gute Nachricht ist wirklich nicht kompliziert. Sie muss nicht umständlich erklärt werden. Sie ist ganz einfach. Das Evangelium sagt, Gott hat uns erlöst. Fertig. Das ist übrigens auch hier Thema des Wochenpsalms, dieser Wochenpsalms, nicht der, wo der Wochenspruch drin steht, sondern der 107. Und 107 beginnt mit den berühmten Worten, die kennt ihr alle.
Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Geht natürlich noch weiter. So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn, die er aus der Not erlöst hat, die er aus den Ländern zusammengebracht hat, von Osten und Westen, von Norden und Süden. Das ist die Botschaft vom menschenfreundlichen Gott, vom guten Gott, der uns erlöst hat. Und da ist gar nicht die Rede von irgendeinem religiösen Gesetz. Es ist nicht die Rede von Angst und Gericht. Vielleicht würden manche Christen sagen, naja, das muss man auch erwähnen, das kann man ja nicht weglassen. Aber interessanterweise tut der Psalm 107 das nicht. Er redet davon nicht, zumindest auf eine ganz andere Weise, als wir das vielleicht vermuten würden. Und so einfach die Nachricht von der Erlösung ist, so unterschiedlich kann das für uns Menschen aussehen. Erlösung bedeutet nicht immer für alle dasselbe. Im Psalm 107 wird von vier verschiedenen Gruppen geredet. Und diese Gruppen erfahren Gottes Güte auf ganz unterschiedliche Weise. Es ist wie so ein meisterhaft erzähltes Gedicht mit verschiedenen Abschnitten. Und die ersten Vers, den kennen wir alle, ne? Danke dem Herrn, er ist freundlich, seine Güte währet ewiglich. Aber dieser Psalm geht sehr, sehr tief und ausführlich an dieses Thema heran. Wenn man ihn ganz sorgfältig liest, merkt man, wie viele Gedanken sich die Leute gemacht haben, die diese Erfahrungen hier aufgeschrieben haben. Und diese Vielfalt wollen wir uns jetzt mal anschauen. Es beginnt mit den vier Himmelsrichtungen, Norden, Süden, Osten, Westen. Es geht darum, dass Gott uns erlöst hat, aus allen vier Himmelsrichtungen versammelt. Und diese Himmelsrichtung, das ist jetzt nicht einfach nur so poetisch dahergesagt, ja, oben, unten, rechts, links, ist nicht nur als Verzierung gedacht, sondern für das Volk Israel hatten diese vier Himmelsrichtungen ganz bestimmte Hintergründe und ganz bestimmte Erfahrungen. Und das ist, glaube ich, in jedem Volk so. Wir können ja mal kurz überlegen, denkt mal für euch selber, welche Gefühle, welche Erfahrungen haben wir persönlich gemacht mit Himmelsrichtungen oder vielleicht als Bürger von Deutschland oder als Familie? Also was für Erfahrungen haben wir eigentlich mit Himmelsrichtungen? Als jemand, der im geteilten Deutschland und im Kalten Krieg aufgewachsen ist, haben die Richtungen Westen und Osten für mich natürlich ganz bestimmte Bedeutungen. Und ebenso Norden und Süden sind einfach durch meine persönliche Erfahrung geprägt. Also bei Norden denke ich an Kälte und Eis und Fisch. Und bei Süden an Wärme, Italien und Pizza zum Beispiel. So, ich weiß ja, was ihr denkt, aber der Psalm 107, der benutzt jetzt diese Himmelsrichtung auf eine ganz subtile Weise, um von bestimmten Gotteserfahrungen zu sprechen. Das Besondere dabei ist, dass all diese Erfahrungen Erlösungserfahrungen sind. Es sind Erlebnisse mit dem gütigen, dem barmherzigen Gott, mit dem gnädigen Gott. Und diese Erlebnisse sind allesamt gute Nachricht. Das ist alles Evangelium. Das Evangelium, das so, ich darf das mal so sagen, kreuzförmig in jede Himmelsrichtung geht. Ja, wir reduzieren die Botschaft des Evangeliums manchmal auf einen kleinen Teil dieser umfassenden Erfahrung. Das ist auch ganz normal, wir sind eine pietistisch geprägte Gemeinde, wir denken vor allen Dingen an Jesus, an die Vergebung der Sünden, an die Erlösung von unserer Schuld, was ja ganz wichtig ist. Und das kommt auch im Psalm 107 ein bisschen vor, aber es ist bei weitem nicht alles. Jetzt schauen wir mal rein, welche verschiedenen Erlösungserfahrungen dieser Psalm uns vor Augen malt. Und das wollen wir jetzt mal gemeinsam machen, habe ich heute mal ein kleines Experiment vor. Und zwar gucken wir uns diese vier Himmelsrichtungen an und ich lese mal den ersten Abschnitt, den fettgedruckten Abschnitt, und dann dürft ihr mal den Rest davon vorlesen. Ich werde ein bisschen mitsprechen für die Leute, die am Video zugucken, damit die das auch hören, aber ihr sprecht den Teil, der nicht fettgedruckt ist. Die Irre gingen in der Wüste auf ungebahnten Wege und fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten, die hungrig und durstig waren und deren Seele verschmachtete. Die dann riefen zum Herrn in ihrer Not, und er errettete sie aus ihren Ängsten und führte sie den richtigen Weg, dass sie kamen zur Stadt, in der sie wohnen konnten. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, das ersättigt die durstige Seele und die Hungrigen füllt mit Gutem. Die da sitzen mussten in Finsternis und Dunkel, gefangen in Zwang und Eisen, weil sie Gottes Worten ungehorsam waren und den Ratschluss des Höchsten verachtet hatten, so dass er ihr Herz durch Unglück beugte und sie stürzten und ihnen niemand half, die dann zum Herrn riefen in ihrer Not und er half ihnen aus ihren Ängsten und führte sie aus Finsternis und Dunkel und zerriss ihre Bande. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, dass er zerbrach eherne Türen und zerschlug eiserne Riegel. Die Toren, die geplagt waren um ihrer Übertretung und um ihrer Sünde willen, das ihnen ekelte vor aller Speise, und sie nahe waren den Pforten des Todes, die dann zum Herrn riefen in ihrer Not, und er half ihnen aus ihren Ängsten, er sandte sein Wort und machte sie gesund, und er rettete sie, dass sie nicht starben. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, und sollen Dank opfern und erzählen seine Werke mit Freuden. Die mit Schiffen auf dem Meere fuhren und trieben ihren Handel auf großen Wassern, die des Herrn Werke erfahren haben und seine Wunder im Meer, wenn er sprach und ein Sturmwind erregte, der die Wellen erhob, und sie gen Himmel fuhren und in den Abgrund sanken, dass ihre Seele vor Angst verzagte, dass sie taumelten und wankten wie ein Trunkener und wussten keinen Rat mehr, die dann zum Herrn schrien in ihrer Not, und er führte sie aus ihren Ängsten und stillte das Ungewitter, dass die Wellen sich legten und sie froh wurden, dass es still geworden war, und er sie zum ersehnten Hafen brachte. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, und ihn in der Gemeinde preisen und bei dem Alten rühmen. Das waren jetzt 4 existenzielle Erfahrungen. Und diese Erfahrungen gehören untrennbar zur Geschichte des Volkes Israel dazu. Man kann, glaube ich, sagen, diese Erfahrungen sind auch sehr grundlegend. Die sind fast universell für viele Menschen. Ich behaupte mal, jeder Mensch, der ein bisschen Lebenserfahrung gesammelt hat, kann da irgendwo Anschluss finden. Jetzt betrachten wir diese Erfahrungen mal. Ich fasse das mal so zusammen. Die erste Erfahrung, von der der Psalm 107 spricht, ist das heimatlose Umherstreifen in der Wüste und das Fehlen der grundlegenden Lebensmittel. Kennt ihr vielleicht die Bedürfnispyramide nach Maslow? Da stehen diese Dinge an der wichtigsten Stelle. Ja, Nahrung, Dach über dem Kopf, Schutz und so. Die Wüste, die ist von Israel aus gesehen, denkt man vielleicht, die ist im Süden, aber nein, die ist eigentlich eher im Osten. Aus dem Osten kam Israel auch in das verheißene Land. Im Osten ist dann auch in der späteren Geschichte von Israel die Vertreibung aus der Heimat, die Heimatlosigkeit in Babylon. Wer in so einer Wüstenerfahrung steckt, für den ist Erlösung vor allem eines, nämlich geschützt sein, Versorgung mit dem Lebensnotwendigen und dann Orientierung und der Weg nach Hause, wieder satt werden und wieder Ruhe finden. Es ist kein Zufall, dass das berühmteste Gleichnis von Jesus exakt diese Erlösungserfahrung beschreibt. Ja, ist der verlorene Sohn. Er macht genau diese Erfahrung: Heimatlosigkeit, quälender Hunger, und dann nach Hause kommen, wieder satt werden und die Güte des Vaters empfangen. Und diese Erfahrung, die trifft so einen ganz, ganz tiefen Punkt unserer Existenz. Wenn wir an dieser Stelle Erlösung erfahren, das ist wirklich eine gute Nachricht. Ja, dann haben wir was zu erzählen. Die zweite Erfahrung ist auch für Israel besonders wichtig. Es ist auch eine menschliche Grunderfahrung. Es geht um das Ausgeliefertsein die Hilflosigkeit, die Gefangenschaft oder besser, es geht um das Gebundensein. Ja, in Fesseln, in Ketten. Zusätzlich zu dieser äußeren Not kommt aber hier im Psalm eine innere Not. Ich habe vielleicht gerade gemerkt, die Menschen sind in diese Situation gekommen und der Psalm sagt, da ist was im Spiel, die haben sich von Gottes Geboten distanziert. Die sind nicht nur äußerlich gebunden, die sind auch innerlich irgendwie vom Kurs abgekommen. Die sind in Schuld und Sünde verstrickt. Heute ist es nicht mehr so modern, von Schuld und Sünde zu reden, aber ich glaube, man muss auch darüber reden. Es geht dabei jetzt gar nicht so sehr um Moral, sondern um die lähmende Verstrickung in Unrecht und Egoismus. Ja, natürlich, es gibt ganz viele Menschen, die Schuld und Sünde auch sehr persönlich für sich erfahren, das auch benennen können, wo sie Fehler gemacht haben oder wo sie mal falsch abgebogen sind. Aber viel bedrohlicher und schrecklicher kann es sein, wenn ein ganzes Volk, eine ganze Gesellschaft so in Ungerechtigkeit verstrickt ist. Ja, man spricht heute auch von systemischer Sünde. Da kannst du heute nicht mal mehr in den Supermarkt gehen und eine Packung Erdnüsse kaufen, ohne dass irgendwo in der Lieferkette der Wurm drin ist. Ja, und man macht sich irgendwie mitschuldig, egal was man macht. Du kannst dir aus den besten Motiven, um den Planeten zu retten, ein Elektroauto kaufen und dann stellt sich die gleiche Frage, ja? Ist irgendwo wieder der Wurm drin? Und viele Menschen können gar nichts persönlich dafür, sondern sie sind sozusagen mit hinein gefangen, verstrickt, gebunden in dieses systemische Unrecht, in diese systemische Sünde. Letztlich ist es aber unerheblich, wie man da reingeraten ist in Unfreiheit. Es ist unerheblich, ob es äußere oder innere Unfreiheit ist. Für diese Menschen ist Erlösung gleichbedeutend mit Befreiung. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt für Israel, natürlich die Befreiung aus Ägypten. Ägypten, die südliche Himmelsrichtung. Ja, das steht da ganz klar im Vordergrund. Jetzt kommen wir zum Norden. Der Norden, so könnte man sagen, das ist für Israel eher so die Bedrohung von außen. Also immer, wenn irgendwelche feindlichen Völker eingefallen sind in Israel, die kamen irgendwie immer so aus Norden da, sind sie aufmarschiert und steht so für die Bedrohung von außen. Zum Beispiel die Assyrer, die kamen da so an. Und in dieser Zeit war jetzt nicht nur so äußerlich die Existenz Israels bedroht, sondern wenn man sich diese Geschichte in der Bibel mal durchliest, wo es um diese Bedrohung geht, dann sieht man, die Probleme waren auch hausgemacht. Die beruhten ganz oft darauf, dass die Leute total ignorant waren, einfältig und auch sich auch in eine falsche Richtung begeben haben. Es wird auch auf die Sünde der Menschen zurückgeführt. Also die Prophetenbücher sind voll davon, ja. Das lässt sich natürlich auch nicht eins zu eins auf uns übertragen. Aber ein Wort steht hier, was man vielleicht doch mal genauer anschauen kann. Das heißt nämlich am Anfang, die Toren, die Narren, von denen ist hier die Rede, die Narren. Sie stürzen sich durch ihr törichtes Verhalten selbst ins Unglück. Sie bringen sich selber in eine bedrohliche Situation. Und ich glaube, dieser Aspekt, der ist durchaus bei manchen vorhanden. Es gibt immer wieder Menschen, die sich sozusagen selber in die Sackgasse hinein manövrieren. Es gibt immer wieder Leute, die irgendwann vor die Wand gefahren sind und die da allein nicht mehr rauskommen, die am Leben gescheitert sind. Und sie leiden ja selbst darunter. War vielleicht gar keine Absicht, ja, vielleicht einfach nur Pech. Vielleicht war es einfach nur Ignoranz und dann droht das Leben auf einmal zu scheitern. Sie können es nicht mehr genießen. Es ekelt ihnen vor der Speise, heißt es da im Psalm. Ja, der Tod klopft schon an die Türe. Es gibt keinen guten Tag mehr. Das Leben macht keine Freude mehr. Es fühlt sich schon nach dem Ende an. Wie sieht Erlösung hier aus? Was ist für solche Menschen denn gute Nachricht? Und ich glaube, diese Menschen brauchen jetzt nicht nur ein paar warme Worte, nicht nur Zuspruch, sondern sie brauchen Wohltat. Sie brauchen Heilung und sie brauchen Rettung aus dieser Sackgasse. Sie brauchen Anleitung, wie das Leben gelingen kann. Hier im Psalm steht, Gott sandte sein Wort und machte sie gesund. Und Gottes Wort, das ist ja nicht nur Information. Das sind nicht nur Worte, sondern das ist Schöpfermacht. Eine Macht, die das Leben neu in Ordnung bringt. Und diese Menschen bekommen neue Freude am Leben. Und das ist für sie die Folge von Erlösung. Sie können auf einmal mit Freude erzählen, was sie mit Gott erlebt haben. So schließt diese Strophe. So, zuletzt der Westen. Westen von Israel liegt Mittelmeer. Ne? War für die meisten Juden unheimlich bedrohlich. Das war ja keine Seefahrernation. Und aber gelegentlich ist vielleicht doch jemand mal mit dem Schiff gefahren und hat Sachen erlebt, oder die Kaufleute, die erzählen, was sie so erlebt haben. Und das Meer steht in der Bibel für eine bedrohliche Macht, die aber auch gleichzeitig einem die gewaltige Größe Gottes lehren kann. Wir denken da vielleicht an die Geschichte von Jona und dem Fisch, oder wenn man ins Neue Testament reinspickt, dann wie die Jünger mit Jesus durch den Sturm fahren und er den Sturm dann stillt und so. Und ich möchte diese Erfahrung mal beschreiben als eine Ehrfurchtserfahrung. Eine Ehrfurchtserfahrung. Wenn Menschen merken, wie klein, wie hilflos sie im Grunde sind und wie groß, wie boah, wie überwältigend, wie furchteinflößend die Natur sein kann. Und in dieser Ehrfurchtserfahrung bedeutet Erlösung, dass man mitten in diesem Schrecken und dieser Gefahr bewahrt bleibt und lernt, über diese Wunder zu staunen. Es ist wohl kein Wunder, dass es gerade in der Hiob-Geschichte heißt, Gott sprach zu Hiob aus dem Wettersturm, überwältigend. Ja, Evangelisation, das ist nicht nur die Botschaft von der Vergebung der Sünden. Es kann sein, dass es für manche Menschen gerade das Wichtigste ist und die sprechen auch darauf ganz entscheidend an. Aber Gott begegnet uns in allen unseren menschlichen Abgründen und in ganz unterschiedlichen Erfahrungen. Menschen schreien zu Gott aus ganz unterschiedlicher Not. Und genauso müssen wir auch lernen, das Evangelium auf ganz unterschiedliche Weise zu sehen und auch davon zu reden. Was heißt das denn, die gute Nachricht ganz persönlich als frohe Botschaft zu erfahren? Was wäre denn frohe Botschaft für die Menschen, die in unserer Stadt leben? Können wir mal überlegen. Für unsere Nachbarn um die Ecke, wo der Mann ein Pflegefall ist und die Frau für zwei arbeiten muss. Für die Kassiererin im Supermarkt, die ständig die schlechte Laune von den Kunden abkriegt. Für den Gastwirt, der sich durch alle Corona-Regeln durchkämpft und am Schluss trotzdem die Kneipe zumachen muss und die Existenz steht auf dem Spiel. Was ist frohe Botschaft jetzt gerade für dich? Wo kämpfst du gerade? Wo bist du innerlich blockiert? Was ist deine Wüstenerfahrung? Wo fühlst du dich gerade bedroht oder verloren? Was macht dir ständig Angst? Wie müsste das Evangelium aussehen, damit du Gott heute als Erlöser erlebst? Damit du deine ganz persönliche Strophe zu diesem Psalm noch dazu schreiben kannst. Deine Himmelsrichtung. Wenn wir über Evangelisation nachdenken, dann brauchen wir diesen Blick in alle Himmelsrichtungen. Wir müssen lernen zu verstehen, wie Erlösung für die Menschen heute aussieht. Vielleicht wünschen sich manche eine Evangelisation als Veranstaltung, so mit vielen Menschen wie bei Pro Christ und wo die dann nach vorne kommen und sich für Jesus entscheiden. Aber ich möchte euch mal ein ganz anderes Beispiel geben. Ich möchte euch mal eine Szene zeigen, wo ich glaube, wo genau das passiert, aber auf eine ganz andere Weise. Eine Szene, die sich mir vor vielen, vielen Jahren ins Gedächtnis gebrannt hat, war vor der deutschen Wiedervereinigung. Da war die Spannung auf dem Höhepunkt, die noch sich daran erinnern können, die wissen das. Keiner wusste, was da jetzt passiert. Es waren Flüchtlinge in der Prager Botschaft und in der westdeutschen Botschaft in Prag. Die waren in Massen versammelt. Es war nicht klar, wie geht's weiter. Was ist Evangelium in so einer Situation? Wir blicken nochmal zurück auf diese Szene. Die Älteren werden sich erinnern. Für die Jüngeren habe ich es mitgebracht.
Eine Lösung, aber ich möchte jetzt keine Mitteilung machen. Ich möchte zunächst mit den Deutschen aus der DDR sprechen können, die sich in der Botschaft befinden.
Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise.
Ich bin gekommen, um ihnen mitzuteilen, dass heute ihre Ausreise, weiter kam er gar nicht, der Genja. Ne? Die ganze Menge ist in unbeschreibliche Jubelrufe ausgebrochen. Es war 1989, das war jetzt keine christliche Evangelisation, ja, aber das war Evangelium für diese Menschen in der Prager Botschaft. Das war frohe Botschaft. Wenn wir das schaffen, das Evangelium Jesu Christi so in die Not der Menschen hineinzusprechen, wie damals Genja mit diesen 10 Worten, das würde ich gerne mal unter Christen erleben. Mit 10 Worten so den Nerv treffen, dass die Menschen jubeln und lachen und vor Glück weinen und erlöst sind. Das ist Evangelium. Vielleicht versteht ihr jetzt den Psalm 107 ein bisschen besser. Das ist nicht nur fromme Poesie. Das ist nicht nur schöne Worte. Das ist eine tiefe, erschütternde, befreiende, beglückende Erlösungserfahrung. Das ist Evangelisation, wenn wir von dieser Erfahrung sprechen. Was heißt das für uns als Gemeinde? Ganz kurz noch 4 Perspektiven, jetzt die Himmelsrichtung, die an diese 4 Grunderfahrungen anknüpfen. Also als Schlagworte. Erstens, Evangelisation geschieht dort, wo Gemeinde erlebt wird als nach Hause kommen, als ein Ort von Nahrung und Orientierung. Ein Ort für die Ausgezehrten, für die Verirrten und Entwurzelten. Ein Ort, wo für den verlorenen Sohn ein Festmahl gerichtet wird. Vielleicht ist das auch der Grund, warum gemeinsames Essen für uns so wichtig geworden ist. Das zweite, Evangelisation passiert da, wo Gemeinde als befreiender Raum erlebt wird, als Ort von Vergebung und Mut zum Neuanfang, wo Schuld vergeben wird, wo Bindungen gelöst werden, wo Menschen aufeinander zugehen und sich versöhnen, um Vergebung bitten und Vergebung gewähren, wo wir nicht perfekt sein müssen, sondern den Mut haben, offen voreinander zu sein. Befreiender Raum. Das dritte, Evangelisation passiert da, wo Gemeinde als heilender Raum erlebt wird, als Ort der Wohltat, wo wir neu anfangen dürfen, wenn wir gescheitert sind und wo wir Weisheit finden, um uns aus dieser Sackgasse heraus zu manövrieren, wo wir miteinander sensibel und achtsam umgehen, wo wir uns freundlich begegnen und hilfsbereit. Und das vierte, Evangelisation geschieht da, wo Gemeinde auch Raum zum Staunen ist über die Größe Gottes. Ein Ort, wo wir uns erzählen von den Wundern, die wir erlebt haben. Ich denke zum Beispiel an unseren Erzählgottesdienst, den wir ab und zu machen. Vielleicht habt ihr das schon mal gemerkt, wie inspirierend das sein kann, einfach zu hören, was andere erlebt haben. Ja? Soweit mal heute zum Thema Evangelisation, einer der entscheidenden Aufträge der Gemeinde. Evangelisation heißt erzählen von Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Und so endet der Psalm 107 mit den Worten: Wer ist weise und behält dies, der wird merken, wie viele Wohltaten uns der Herr erweist. Das wünsche ich euch, dass ihr diese Wohltaten Gottes in allen 4 Himmelsrichtungen entdeckt und erlebt. Amen.